Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich war am Freitag auch in der Röhre, Kontrolle. Und wie ich fertig war, habe ich meine Frau WhatsApp geschrieben und meine Frau schrieb zurück, das ging aber schnell, wie schaffst du das? Sag's euch jetzt, wie ich das schaffe. Ich war früh genug da und bin gleich dran gekommen und tja, es lief halt alles ohne Probleme. Nur was ich nicht weiß, ist das Ergebnis. Das erfahre ich erst am Mittwoch. Und dann hoffen wir mal, dass es gut ausfällt, das Ergebnis. Aber gut, Hoffnung. Hoffnung ist ein großes Wort. Hoffnung, was ist das? Hoffnung, ist es das Warten, dass Dinge oder Ereignisse wie gewünscht passieren oder sich erfüllen? Hoffnung, ist das der Glaube, der sich wünscht, dass Dinge und Ereignisse passieren und eintreten, wie man es sich gedacht hat? Ich denke, Hoffnung ist der Glaube, dass Gott alles zu einem guten Ende bringt. Egal wie das aussehen mag, ein Ende, was gut für mich, für uns ist. Und in dem Predigttext von heute geht es auch ums Ende, und zwar ums große Ende, ums große Finale. Und zwar ist uns heute ein Predigttext gegeben aus der Offenbarung, dem Buch mit 7 Siegeln, oder wo es um 7 Siegel auch geht, aber naja, wir versuchen uns heute mal daran. Ich lese uns mal den Text, dass wir wissen, wo wir sind. Also, Offenbarung 21, 1 bis 8. Johannes schreibt uns: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühe Himmel und die frühere Erde waren vergangen und auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sie für einen Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird kein Leid und keine Schmerzen sein. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, die sich sexueller Ausschweifungen hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbieten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel, und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Das ist heftig, aber von vorne. Johannes hat ja in seiner Offenbarung schon eine ganze Menge geschrieben und er beschreibt vorher die Niederlage Satans und das Gericht vor Gottes Thron, und danach, sagt er, sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und der frühere Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr.
Da habe ich mir gleich vorgestellt, wie würde unsere Erde aussehen ohne Meer, also ohne Wasser. Da hätten wir viel Platz, aber gleichzeitig würde offenbar, dass diese runde Kugel ein eiriger Klumpen Dreck wäre. Okay, so viel zum Bild. Das kann man sich herunterladen im Internet. Da habe ich gedacht, das kann es irgendwie nicht sein. Und die Ausleger sagen ja, das Meer, was da nicht mehr ist, könnte auch das Völkermeer sein. Oder ist das Völkermeer mit gemeint? Also von vorne. Nur zum Verständnis. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer war nicht mehr. Was heißt das? Der frühere Himmel, ich will mal sagen, was wir so mit Himmel verbinden, das ist so ein bisschen die spirituelle Welt, die jenseitige Welt. Wie sie bis dahin existiert hat, existiert sie nicht mehr. Was heißt, die Erde existiert so nicht mehr, wie sie ist? Das heißt, das, wo wir drinnen leben, worauf wir leben, ist nicht mehr da, so wie wir es kennen. Und auch nicht mehr sind da die vielen Völker, die ganzen Menschen, die die Erde mal bevölkert haben, die haben keine Existenzberechtigung mehr. Die Vielzahl der Religionen und Religionsgemeinschaften, der Ideologien, das alles ist weg. Mir fehlt also mein spiritueller Bezug, mein physischer Bezug, also zu dem, worin ich lebe, und mir fehlen meine sozialen Bindungen. Es gibt ja keine Menschen mehr so um mich herum, ist ja alles weg. Tabula rasa, würde man sagen. Gott macht tabula rasa, alles neu, komplett. Nicht irgendwo ein Stück, ne? Mal einen Stein auswechseln, einen Mörtel rein und wieder einen rein. Komplett. Es ist nichts mehr so, wie wir es kennen. Nichts. Niente, nada, alles weg. Johannes schreibt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Neu im Sinne von ganz anders. Noch nie da gewesen. Das muss man sich erstmal sacken lassen. Also, ich habe es ja öfters mal gelesen, den Text, der ist ja so altbekannt, aber was heißt das denn wirklich? Dann kommt das Zweite, ein Bild, was wir uns auch nicht vorstellen können. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Da habe ich gedacht, das Bild kennst du. Das Bild kennst du. Wie ich meine Frau, wie wir damals geheiratet haben, gesehen habe, wie sie da, die wurde aus der Haustür kam, die Treppe runter auf mich zu, habe ich gedacht, Donnerwetter. Muss zweimal hingucken, ist das deine Frau? Ja, ist sie. Aber super. Also, I never seen a schöner Braut. Also, toll. Das werde ich nie vergessen. Also ich war begeistert, wirklich toll. Aber ich bin heute auch noch begeistert, mindestens genauso wie damals. Mindestens. Das musstest du jetzt noch. Aber ihr seht, da wird in Bildern gearbeitet. Und wenn Gott diese neue Stadt Jerusalem, die neue Heimstadt zu uns Menschen bringt, aus seiner Herrlichkeit, dann ist das was, was für uns absolut top ist. Das ist unbeschreiblich im Grunde genommen und deswegen dieses, ja doch, Bild, was uns alle irgendwo berührt, wo wir sagen können, haben wir schon gesehen. Ja, wenn so eine Braut geschmückt und hergemacht ist, das ist schon was. Das ist wow. Das hat einen Wow-Effekt. Natürlich geschieht das nicht so ganz sprach und bloß einfach so hin und weg und dann ist gut, sondern es kommt auch noch Erklärung. Vom Thron her, also von dem Machtzentrum Gottes kommt jetzt eine Erklärung, eine Stimme, was da passiert. Was dieses neue Himmel, neue Erde, neue Stadt, was das für uns beinhaltet. Was es für uns persönlich bedeutet. Wir dürfen nicht vergessen, auf diesen Augenblick hin, auf diesen Punkt hin, da strebt unsere Hoffnung zu. Also habt das mal im Hinterkopf, wir reden heute über Hoffnung. Das ist die Hoffnung, dass wir das einmal miterleben. Wenn das passiert. Und dieses Bild mal sich vor Augen zu malen, das ist, dann wird die Hoffnung stärker, da wird das Verlangen danach geweckt. Das ist unglaublich. Also, wie ich mir das neu klar gemacht habe, war ich vom Hocker. Kurz zurück. Wenn Gott sagt, ich mache Himmel und Erde neu, dann wird also die gesamte Geschöpfung, die gesamte Schöpfung rund erneuert. Das heißt, Auch die Natur um uns rum wird rund erneuert. Nicht rund erneuert, die wird von Grund auf neu gemacht. Warum ist das wichtig? Paulus schreibt das im Römerbrief. Ich könnte es jetzt vorlesen, aber Kapitel 8, lest euch das mal durch, was da Paulus entfaltet. Das ist gewaltig. Da sagt Paulus, ja, mit uns wartet die gesamte Schöpfung auf die Erlösung. Auch die Geschöpfe, diese Welt, die so zerstört wird von uns Menschen, die quasi unter diese Sünde, die Zerstörung bringt, mit hineingepackt wird, erwartet darauf, dass das die Menschen auch wieder dieser Erlösung teilhaftig werden, dass sich Gott offenbart und dieses neu macht. Und das passiert hier. Also nicht nur für uns Menschen, sondern für die gesamte Schöpfung wird alles neu. Es wird alles wunderbar neu. Man könnte sagen, es wird der Urzustand wiederhergestellt. Gehen wir mal weiter. Urzustand wiederherstellen, auch wichtig im Hinterkopf. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Nun mag man sich ja das Paradies vorstellen, wie man will. Es wird in der Bibel als Garten Eden beschrieben. Ein Garten, der alles hatte, wo alles intakt war, wo alles miteinander harmoniert hat, wo die Tiere und die Menschen und die Früchte und die Blumen und alles wunderbar herrlich nebeneinander existiert hat, ohne sich jetzt gegenseitig abzumurksen, umzubringen, Äpfel zu klauen, dem anderen die Weinreben auszumachen. Da Paradies war, da war Gott mit den Menschen zusammen. Denn es steht im Anfang, Gott ging eines Abends durch den Garten, das Paradies, und wollte mit Adam und Eva mal ein Zwiegespräch führen, hat ihn gesucht und hat also irgendwann nicht mehr gefunden, weil sie sich versteckt haben. Aber im Ursprung war das perfekt, weil Gott es gemacht hatte. Es war alles wunderbar. Es war eben, wie man so schön sagt, paradiesisch. Und dieser Zustand wird jetzt wiederhergestellt, weil Gott wieder Wohnung bei uns Menschen nimmt. Wieder die enge Gemeinschaft, das Gegenüber mit uns sucht. Dazu, wo er den Menschen ursprünglich geschaffen hatte, das stellt er jetzt wieder her. Gott wollte, lass uns einen Menschen machen, die uns ähnlich sind, mit denen wir ein Gegenüber haben. Mit denen wir kommunizieren können, mit denen wir auf Augenhöhe begegnen können. Wir wissen, das ist zerstört worden. Und Gott stellt das hier wieder her. Gott führt das hier wieder zusammen. Hier wächst zusammen, was zusammen gehört, könnte man sagen. Gott nimmt Wohnung bei den Menschen. Wir sind am Ende dieses Kirchenjahres und gehen jetzt ein neues rein. Das fängt mit Advent an. Advent, das ist dann auch, wo Gott wieder versucht, bei den Menschen Fuß zu fassen. Hat nicht so richtig geklappt. Die wollten ihn nicht. Hier gibt's kein Zurück mehr. Hier macht Gott neu. Hier stellt Gott Gemeinschaft wieder her. Unverrückbar. Gott wiederholt nochmal, was passiert. Darauf sagt er auf dem Thron, seht, ich mache alles neu. Nochmal zur Bekräftigung, es wird alles neu. Ich werde neu. Ich finde das deswegen besonders toll, weil dann der Schweizer Käse oben drin wieder richtig hergestellt wird. Der funktioniert dann wieder. Oder die Leute, die hier im Rollstuhl sitzen, die brauchen das nicht mehr. Die Krückstöcke sind nicht mehr nötig. Schmerzpflaster, Schmerzmittel nicht mehr nötig. Operationen nicht mehr nötig. Hier ist alles neu und heil. Neu und heil. Und Gott sagt, ich mache das. Gott macht das. Nicht irgendeiner, nicht irgendwer. Gott macht das. Ihr könnt euch vorstellen, wie es Johannes ging. So wie es mir gegangen ist. Man sitzt da, sieht das neue Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Alles ist wieder gut. Gott wird abwischen alle Tränen. Kein Tod, kein Schmerz, keine Angst. Alles weg. Johannes ist wie betäubt, sprachlos, staunend. Und dann sagt Gott, hey Johannes, nicht vergessen aufschreiben. Schreib die Worte auf, denn was du gehört hast, das ist wahr und zuverlässig, wahr und gewiss, das passiert so. Das musst du dir notieren, das musst du aufschreiben, weil das die Wahrheit ist. Unumstößlich. Gott wird diese alte Erde mit diesen alten Menschen neu machen. Komplett. Gott sagt, jetzt ist alles erfüllt. Jetzt ist alles wieder so, wie es gehört. Alles ist richtig. Ich, der Anfänger und Vollender eures Glaubens, so wie Paulus schreibt, ich glaube an die Philipper, ich habe jetzt alles wieder komplettiert. Ich war der Urheber des Ganzen und ich habe es auch wieder in Ordnung gebracht. Ich, euer Gott. Wenn das keine hoffnungsfrohe Botschaft ist, dass Gott alles wieder in Ordnung bringt, wie nur er in Ordnung bringen kann. Kleiner Einschub, ich bin auch ein Mensch, den man öfters zur Ordnung rufen muss. Meine Frau bemängelt das auch, dass ich immer so Sachen so liegen lasse und nicht so. Ich habe halt einen anderen Sinn für Ordnung. Was noch viel schlimmer ist, ich bin auch noch ein, ja, kann man ruhig so sagen, ein Heuchler, Gesetzesübertreter. Wenn ich Auto fahre, dann, gut, dass meine Frau, also, Gunda, siehst du das Schild, sag ich, ja, dann fahr auch bitte so. Leben wir unseren Glauben, wie wir im Verkehr unterwegs sind? Schilder, naja gut, die stehen halt da, ist schön zum Angucken, aber gib Gas, durch damit. Dann braucht man auch Menschen, die einem ab und zu mal runterholen. Das ist auch meine Frau, macht das auch ganz gern, wenn ich wieder irgendwas gesagt oder, Gunter, weißt du, du bist Ältester. Meinst du, das passt da zusammen? Sag ich, nee, hast recht. Die gehen einem die Golde durch. Oder man braucht Geschwister, Glaubensgeschwister, auch die einmal sagen, Gunter, nee, jetzt nicht, vielen Dank, Edwin. Edwin hat das gemacht, dann hat mich mal, Gunter, hat keinen Wert, brauchst du nicht. Das sind Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen die Gemeinschaft. Das zurechtbringen, zurechthelfen. Und je weiter man an der Spitze steht, desto mehr Fahrtwind kriegt man entgegen. Ne? Markus, Erwin, wie sie alle heißen. Ne? Unser Prediger hat auch den Fahrtwind abgerichtet und hat sich dabei umgeknallt. Ne? Merkt ihr? Glauben ist keine wunderbare Straße, die immer schön gerade vorausgeht. Pustekuchen. Geht schwer rauf und runter. Bin ich froh, dass Gott sagt, ja, ich habe etwas, was fürs Leben reicht. Ein für allemal. Wer Durst nach Leben hat, der komme zu mir und nehme von diesem Wasser des Lebens umsonst. Nee, Entschuldigung. Es ist nicht umsonst, es ist kostenlos. Auch nicht. Es hat seinen Sohn gekostet, dass er uns dieses Lebenswasser wieder geben kann. Er hat sich seinen Sohn kosten lassen, dass wir von diesem Wasser trinken dürfen und wir gesund und heil und kräftig werden und Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Das ist Gottes Ziel und Plan, sonst nichts. Und Gott sagt, das ist euer Erbteil. Wenn ihr von diesem Wasser trinkt, aus dieser Quelle trinkt, von mir das annehmt, dann ist das, was ich euch vorgestellt habe, euer Erbteil. Das alles wird das Erbe dessen sein, der sich siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Der Johannes, der diese Offenbarung geschrieben hat, hat auch Briefe geschrieben. Kapitel 3. Man muss sich das, ich kann hier nur stückweise vorgehen, aber ich empfehle euch das an. Lest euch das einfach mal durch. Römer nochmal Kapitel 8, die mir schön Vers für Vers nochmal richtig durch. Und hier die Johannesbriefe. Johannes, der steckt so voll Liebe für seine Gemeinde und für seinen Gott, das ist unglaublich. Seht doch, Kapitel 3, 1. Johannes Kapitel, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich auch. Doch davon weiß die Welt nichts, die kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was alles darin eingeschlossen ist, das ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Und dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, Thema Hoffnung, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist in ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und so ist der ganze Schlamassel ja passiert. Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Und Jesus ist gekommen, um diese Sünde wegzumachen, um die Auflehnung zu durchbrechen, um wieder Gemeinschaft und ein Ja zu Gottes Wegen zu finden und zu stiften. Das ist der Knackpunkt hier an dieser Stelle. Denn Gott sagt, wer dieses Angebot ausschlägt, wer sagt, nein, danke, ich verzichte, dem ergeht es nicht gut. Und all die Dinge, die hier aufgezählt werden, entstehen letzten Endes aus der Auflehnung gegen Gott. Wer sich gegen Gott auflehnt, der zieht sich aus dem Glauben zurück. Der sagt, naja, ist so nicht meins, brauche ich nicht. Wer sich sexueller Ausschweifung hingibt, der ist auch nicht bei Gott. Wer sein Heil in der spirituellen Welt außerhalb Gottes sucht, der ist auch nicht mit Gott. Wer sich irgendwas anderes im Leben wichtiger hält wie Gott, nun denn, der soll sehen, wie er ohne klarkommt. Und Gott sagt hier klipp und klar, das nimmt kein gutes Ende. Und das Traurige oder das Spannende ist, ich hätte heute Morgen auch den Text mit den 10 Jungfrauen nehmen können, aber der geht auch nicht anders aus. Am Ende sind 5 drin und 5 draußen. Und dann die Frage ist, warum sind die 5 drin und die anderen 5 draußen? Die waren doch alles Jungfrauen, die haben alle auf dem Bräutigam gehabt, die hatten alle eine Fackel dabei, aber die haben vergessen, dass man auch müde werden kann im Glauben. Dass Glaube kein Selbstläufer ist. Dass Glaube erprobt und gelebt sein will, jeden Tag aufs Neue. Das hatten 5 von denen nicht auf dem Schirm. Und die mussten dann, wie es hieß, jetzt kommt er, mal schnell noch was holen. Und dann war es zu spät. Dann geht, das fährt mir in die Glieder, da kriege ich weiche Knie, wenn ich das lese und wenn ich darüber rede. Weil ich wähne mich oft nah an diesem Abgrund. Wenn Gott nicht immer wieder uns durch sein Wort Hoffnung machen würde, dass er ist, der uns durchträgt. Römer Kapitel 8. Gottes Geist vertritt uns im Gebet, unser Seufzen in aller Schwachheit. Er hilft unserer Schwachheit auf. Das ist so essentiell, so wichtig, so
beruhigend, so friedenstiftend. Er ist unser Friede. Und das ist, worum es geht. Die Offenbarung ist kein Buch, wo es, gut, da geht es auch um die Zukunft rum, aber die Offenbarung ist ein Buch der Hoffnung für uns Christen. Der Hoffnung, dass Gott mit uns, mit seiner Gemeinde, mit seinen Kindern zu einem guten Ende kommt. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist die Wahrheit. Nur Gott hat die Möglichkeit, Neues zu schaffen. Nur Gott hat die Möglichkeit, uns von Grund auf zu heilen. Nur Gott hat dieses Wasser des Lebens, was aus einer nie versiegbaren Quelle fließt. Und wir brauchen nur anzunehmen. Paulus schreibt, darum flehen wir, lasset euch versöhnen mit Gott. Und wer am letzten Sonntag dieses mit der Balkenwaage da gesehen hat, mit dem Bleistift, auf der einen Seite, jawohl, ich bin wirklich verabscheuungswürdig schlecht, aber weil mich Gott so unendlich liebt, deswegen darf ich heute Morgen vor euch stehen. Aus sonst keinem anderen Grund. Amen.